Wunderschönen guten Tag zusammen. Patrick Nitsche mein Name, oder besser gesagt the really one and only Nitsche, also der einzig wahre Nitsche von uns beiden, wie es Silvio ja schon auf Instagram publiziert hatte. Vielleicht hat er sich damit ja so ein kleines bisschen sein eigenes Grab geschaufelt, zukunftsorientiert, wer weiß. Nein, Spaß beiseite. Also ich bin vor circa 6 Monaten aus dem wunderschönen Markgräflerland ins mindestens genauso schöne Dresden gezogen und darf mich überglücklich schätzen, in der Weinkulturbar tätig zu sein. Das heißt, meine Liebe und meine Passion zum Wein greifbar an die Gäste transportieren zu können. Und ich glaube, dass ich dadurch oder dafür zum einen den perfekten Zeitpunkt, den perfekten Ort und auch den perfekten Lehrmeister gefunden habe. Ja, was ich aber nicht bedacht hatte, ist, dass ich nach ungefähr 6 Monaten dazu gezwungen und genötigt werde, eine Podcast-Episode anzumoderieren. Nein, auch hier Spaß beiseite, ich mache das natürlich voller Freude. Bin mir aber tatsächlich noch gar nicht so sicher, um was es in dieser Folge gehen wird. Worüber ich mir aber sicher bin, ist, dass Silvio Nitsche und Lars Fischer das mit ihrer Leidenschaft und spaßigen Art perfekt an sie transportieren werden. Und deshalb wünsche ich ihnen einfach ganz, ganz viel Freude.
Boah, ich bin jetzt so berührt von diesen wahnsinnig coolen Intros, Announcements, Ankündigungen von Leuten, die wir so kennen, die uns gewogen sind. Und das war, das muss man ja sagen, deine Idee, eine tolle Idee, Silvio.
Danke schön. Da bin ich wirklich sehr, also jetzt doppelt gerührt. Zum einen von dieser wunderbaren Einleitung und dann natürlich von deiner Anerkennung. Also du bist ja jemand, der...
Ich spare mit Lob, meinst du? Ja, das stimmt.
Ja, eine eigene Art des Lobes hat.
Solange ich nicht mecker, ist es in Ordnung.
Früher beim Essen genau gesagt hat, wenn ich nicht mecker, dann hat's geschmeckt. So ist es bei dir auch daher. Also, wow. Wir könnten jetzt auch das Ganze beschließen und ich könnte schlafen.
Das war's jetzt.
Ich würde selig schlafen.
Ja, aber wir könnten auch...
Großartig, also motiviert in eine neue Folge, aber ich habe einen Gedanken, worüber wir heute eventuell reden oder philosophieren könnten, und das resultiert daher raus, dass ich ja ganz oft versuche, meinem Berufsbild zu folgen, und mein Berufsbild ist ja mehr oder weniger mit Wein zu arbeiten, aber Wein auch zu kombinieren. Und es gibt ja verschiedene Ansätze, Wein zu kombinieren. Und ich dachte, es ist interessant, das Ganze zu diskutieren. Wie kann man Wein mit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, mit Stimmungen kombinieren? Also Wein wird mit viel kombiniert, mit Essen, logisch, das kann man auch bis ins
mit Ultimo Podcast auch, ne? Nur sehr zu empfehlen. Wein und Weltfrieden wäre da eine gute Möglichkeit.
Perfekte Kombination. Es wurde auch mal Wein mit Licht kombiniert, also dass Leute in Räume gesetzt wurden und der richtige Wein für das richtige Licht herausgesucht wurde. Aber mehr dessen als Wein verbissen mit Speisen zu kombinieren, finde ich, ist es, Wein mit Stimmung zu kombinieren. Kannst du dir das
also Wein und Licht vorstellen? Stimmung kann ich mir total vorstellen, weil das ist ja, also bei miesen grauen Wetter draußen habe ich auch keine Lust, irgendwie einen Wein zu trinken. Wenn man draußen in der Sonne sitzt, dann zuckt man schon eher und denkt sich, ach Mensch, und also das kann ich mir gut vorstellen.
Also ging ja dahin, dass du bei bestimmten Farbsituationen Weine anders empfunden hast, also bei Rot halt die Tannine richtig herauskamen und du den Wein richtig krass, richtig brutal empfunden hast, und bei Grün du die Lebendigkeit, also die Frische in dem Wein richtig gespürt hast, auch die frischen Aromen eigentlich nur wahrgenommen hast, also da sehr, sehr stark geprägt wurdest, und das ist eigentlich auch das, was im Alltag ist, und somit auch dieses Wein kombinieren komplett neu zu überdenken. Also wenn ich einen Wein aussuche, gar nicht so sehr danach zu fragen, was esse ich dazu. Das sollte sich natürlich nicht beißen. Aber in welcher Stimmung bin ich? Und wie kann ich die allgemeine Stimmung mit dem Wein entsprechend untermalen? Das geht dahin, also dass, wenn ich sage, ich habe eine, also ich würde zu einer Hochzeit einen anderen Wein empfehlen als zum Schachspielen.
Ja, gibt's denn auch den Wein für die gute Laune und den Wein für die schlechte Laune? Also
durchaus.
Also jetzt, also nicht gemessen am Alkoholgrad, also quasi für die schlechte Laune und für die schlechten Nachrichten, die man kriegt, 15 Volumenprozent plus, und oder wie?
Nee, gar nicht so, gar nicht so. Aber es gibt ja Weine, die beruhigen. Also kannst du das als gerne Weintrinker? Und ich bin ja manchmal so ein bisschen abgedreht, dass ich halt mit Dingen.
Also ich kann das beruhigen und aufregen, sagt, das kann ich, bin ich bei dir. Es gibt Weine, die sind ganz charmant. Da könnte ich fast schon, könnten wir unsere Kofferpacken-Rubrik aufmachen. Du hast mir nämlich unlängst einen Wein empfohlen, den ich als wahnsinnig beruhigend bezeichnen würde. Das war dieser portugiesische, jetzt muss ich gleich nochmal überlegen, wie hieß denn der? Oder war es in Spanier? Hier, Javier Asensio Crianza oder Navarra, das war in Spanier. Hm? Den habe ich, das ist gar kein so teurer Wein, aber ein so. Der hat einerseits dieses Everybody's Darling-Gen in sich und ist so ganz, und trotzdem hat man so ein bisschen was zu entdecken und er ist ganz charmant, samtig, weich und also gerade so beruhigender Wohlfühlwein.
Also habe ich ihn wahrgenommen. Hat die gleiche Ausstrahlung wie so ein gleichbleibendes Brummen eines Kontrabass. Also so ist für mich der Wein, dass man dieses dann irgendwie hat. Und so empfinde ich den auch von der Aromatik.
Ich würde,
und
genau würde Cello so würde sagen. Aber bin ich total bei dir. Also ja, kann ich nachvollziehen.
Und da also dieses fast so dieses Intuitive, was dieser Wein in sich hat und mich so in diesem warmen Brummen dann irgendwo so richtig einholt. Und im Gegenzug würdest du da einen ganz knackig frischen Riesling-Kabinett, keine Ahnung, aus dem Rheingau, irgendwie daneben trinken, dann hättest du dieses knackig frische, ich bin, ja,
mächtig. Würdige würde ich es dann fast schon nennen. Ne? Also es gibt ja so, ja, das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, dass es so Weine gibt, die einen so ein bisschen, ich will sagen, aufregen, ne? Aber gerade so Säure, dann hast du ganz viel verschiedene Früchte da drinne. Das ist so das Gegenteil dazu. Ja, okay.
Na, also Weine, die einen nicht hinsetzen lassen, sondern Weine, die einen zum Tanzen anregen. Also jetzt auch so bei so einem Javier Asensio, also bei so einem Brummen, da würdest du auch niemals sagen, okay, jetzt springe ich dazu oder jetzt tanze ich dazu oder ich habe das Glas in der Hand. Weißt du, diese, ich hatte wirklich mal eine Szene, da war es draußen 35 Grad, dann mit einmal dieser richtig platzende Sommerregen. Bist du bei mir? Kannst du dir das vorstellen, das Bild?
Ich bin bei dir.
Und ich fand das so faszinierend. Geh zum Fenster, zum Küchenfenster. Wir haben an der Straße gewohnt, an der Hauptverkehrsstraße. Und auf der anderen Straßenseite tanzte mit einem Weinglas in der Hand so eine Mitzwanzigerin, so richtig verträumt in diesen Sommerregen, die Arme ausgebreitet. Das war so ein herrliches Bild. Ja. Aber da trinkst du halt kein Javier Asensio Brummen. Nee, sondern du trinkst eben einen frischen Riesling, Champagner, einen Tanzwein.
Ja, den Spanier sehe ich eher an der Hand von einem Immanuel Kant oder von einem Goethe, der gerade wichtige Worte schreibt und so leicht schwermütig in die Welt blickt und sinniert.
Ja. Oder du hast ein Kaminfeuer, sitzt davor, guckst so leicht depressiv nach hinten. Und lässt die Welt auf dich wirken.
Mit Tränen im Auge, da passt ja, kein Riesling, okay. Da bin ich bei dir.
Und da wäre es dann eigentlich total egal, und da widerspreche ich eigentlich meiner Profession, wäre es total egal, was du dazu isst. Du verfolgst die Stimmung dabei und bist dann voll in diesem.
Aber wie rumdreht man das jetzt? Also sagt man, du kriegst von mir einen Wein, der erzeugt in dir eine Stimmung, oder aber du kriegst den Wein. Also du hast eine bestimmte Stimmung, dann gehst du zu einem Schrank, da hängt ein Etikett dran, in sentimentalen Phasen bitte hier, für gute Laune bitte den. Oder was ist der praktikable, das praktikable Ende der Fahnenstange?
Sowohl als auch, dass du ich habe das so oft in gewissen Situationen erlebt, dass
ist das der Moment, Stimmung, wo der Kellner zu dir kommt, nach was ist Ihnen denn?
Genau. Ah. Nur meistens hast du dann das ganz große Problem, dass du nicht die entsprechende, also dass der Kellner da genau das fragt. Und wenn du jetzt sagst, auch leicht sentimental, und dann würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, dass die Antwort... Ja, genau. Ja. Ist das jetzt rot oder weiß? Oder der Rosé wird gern genommen.
Ja, der Rosé wird gern genommen.
Und dann bist du natürlich durch mit deiner Emotion. Aber angenommen, du hast jemand, der dich versteht, oder du bist selber am Auswählen für ein Familienfest. Oder mit mittels des Weines kannst du die Stimmung in dem Familienfest steuern. Ja, da geht's aber auch schon los. Wenn
fürs Familienfest. Ist das der launige zweite Hochzeitstag deiner Schwester, wo alle noch voller Liebe, oder ist es die Beerdigung von Tante Carola?
Dann wäre es ja doof, wenn du einen frischen Riesling dann irgendwo nimmst bei der Carola.
Dann kann ich immer noch sagen, den mochte sie gern. Nee. Den hat sie gern genommen.
Ja, aber die Stimmung ist dann im Arsch. Also von dem her würde ich dann da eher... Aber du hast ja das Thema verstanden. Also genau mit dieser Darstellung gerade bist du ja bei mir. Also du hast meine Idee genau damit aufgenommen. Und wenn du genau diese Idee einfach greifen kannst, möchtest und aber weiter begleitest und das ausprobierst.
Silvio, pass mal auf. Weißt du, was wir da brauchen? Wir brauchen so eine Art, sagen wir mal, eine Notfallbox. Ja, also... So, einer für alle Lebenslagen. Also, ich stelle mir jetzt so eine Wein- und Weltfrieden-Notkiste vor, ja. Mhm. 6 Flaschen. Ja, nicht diese alten 12 Flaschen, das ist zu viel, 6 Flaschen. So, und jetzt haben wir 6 Flaschen. Und das ist die Krisenkiste. Oder die Lebensberatungskiste, die Emotionskiste. Also, was auch immer es ist, aber das hilft wirtschaften. Und an einem hängt ein Zettel für alle Lebenslagen. Was für ein Wein ist das?
Für alle Lebenslagen wäre wahrscheinlich ein Wein, den ein ganz solider, eleganter Chenin Blanc, entweder aus Südafrika oder aus dem Loiretal. Passt immer, jede Lebenslage.
Okay.
Oder im roten Bereich, sind ja nicht nur Weißweintrinker, wäre es, warte, du hast mich da auf einen richtig falschen Fuß, Blaufränkisch-Burgenland. Alle Lebenslagen, geht immer.
Fränkisch Nummer. Okay.
Weiter.
Dann Nummer 2. Hochzeit mit der falschen Frau des besten Freundes. Also Hochzeit des besten Freundes, aber also
deiner großen Liebe.
Nee, irgendwem. Aber meine Meinung sagt, nee, das passt nicht.
Ja, das ist ein blöder Ansatz. Kannst du mal das was sagen?
Fangfrage.
Nee, ja, weil das ist nee, ja
quasi die positive Variante.
Willst du die Hochzeit zerstören oder was
alle
willst
beruhigen.
Du erreichen?
Es wäre ein Schnaps geworden. Also nee, dann aber quasi die Hochzeit eines Freundes, also Vollgas.
Mhm. Dann wäre es natürlich entweder Champagner, ohne Frage, oder es wäre ein richtig frischer, fescher Gascogne. Also es, so ein, den du einfach aufschraubst und dich fast ärgerst, dass du ein Glas nehmen musst, weil du am liebsten die Flasche nehmen würdest, weil es halt so lebendig, also einfach so Leben und knackig, frisch Bacchus. Aus dem Fränkischen, aus deinem Haus- und Hofweingut, aus deinem Familienweingut, der Bacchus. Leicht feinherb ausgebaut, aktives Trinken. Und da die Hochzeit zu, super. Also egal, ob es regnet oder Sonne scheint oder schneit oder was auch immer, das ist genau die Sonne, die du damit vermitteln möchtest. Bist du da?
Also ja, kannst du es nachvollziehen? Kann ich dir folgen. Dann nächste Lebenslage.
Okay.
Endlich dem Chef die Meinung gegeigt, ihm eine reingehauen und gekündigt.
Ja, Toskana. Ein richtig schwerer Toskana oder ein Wein des Vergessens. Also irgendwie so Australien Shiraz, nicht zu alt, 3-4 Jahre jung. Und dann schon beim ersten Schluck Wirkungstrinken und dann merkst du aber, wow, da kommt noch ganz viel. Und dann geht die Sonne in dir auf.
Ah, alle Haken dran. Dann, was ist denn noch so eine, was ist so ein Lebensmoment? Großes Glücksgefühl.
Langes Gespräch mit deinem Vater gehabt, nach Hause kommen und wirken lassen. Das ist Barolo, das sind Burgunder, das ist lange nachsinnieren, die Ruhe und trotzdem den Tiefsinn auf dich wirken lassen, teilweise nördliche Rhone, sowas in der Art, oder einen tiefen Spätburgunder aus der Pfalz mit Reife, alte Weine passen da zum Vater. Also das ist, das wäre das Glücksgefühl.
Ja, und meine Tochter kommt nach Hause mit ihrem ersten Freund und es ist ein netter Kerl.
Oh, damit also mit der Wandlung der Einleitung habe ich gerade nicht
gerechnet. Anfang und Ende, das war unvorhersehbar.
Rosé. Ein extrem harmonischer, eleganter Rosé.
Und dann eine Magnumflasche bei Erdach mit trinken.
Ja. Er darf zugucken, wie du trinkst und mal gucken, wie er sich verhält.
Und dann noch Geburt des ersten Kindes. Jetzt ein bisschen vaterlastig, bitte alle Zuhörer zu entschuldigen, aber...
Oh, nee, ist ja wirklich super. Geburt des ersten Kindes.
Oder des ersten ist Quatsch, also die Geburt eines Kindes.
Also ich kann bei meinen beiden Kindern nicht sagen. Direkt nach der Geburt oder bei der Nachricht?
Damals bei der Nachricht. Also im Krankenhaus kann ich mich entsinnen, aber ich war ich ganz weit davon entfernt, an eine Flasche Wein zu denken. Hätte ich andere Sorgen.
Bei der Nachricht. Das wäre... Was denkst du? Also komm, du bist ja bei mir.
Also
wir gehen davon aus, dass es eine gute Nachricht ist, wir uns drüber
freuen. Ja, nee, also wir gehen immer davon aus, dass wir uns darüber freuen. Kinder sind eine tolle Sache. Insofern kann man sich nur freuen, wenn es auch noch mit der richtigen Frau ist, ist es umso besser. Ist schon der Champagner.
Ja, eigentlich
bin
ja,
ich wollte nicht schon wieder Champagner sagen. Ich bin ein großer Champagner-Fan.
Will ich dir auch nicht absprechen. Also es ist
wobei
ja,
das
ist ja
keine ein tiefgründiger Champagner sein darf. Also nicht nur so ein Knallfrosch-Ding.
Nein.
Sondern nee, einer mit...
Nee, das
also könnte auch eine diese Ruinar-Richtung gehen. Also weil man, da ist ja auch da ist ja ein bisschen schwerer dabei, ne? So ein bisschen Stolz und auch das Elend, was vor einem liegt. Ne? Also die Freude, ja, aber man weiß genau,
ja,
das lustige Leben ist zu Ende.
Das ist ja schön. Nee, ich wäre bei Riesling großes Gewächs. Also wo du auch eine präsente Frucht hast, eine Lebendigkeit und trotzdem dieses Stockende dabei, wo du also so diesen Aha-Effekt hast. Wo
und
du
dieses sagst, Edle, jetzt. Was es immer hat.
Oh ja.
Okay.
Großartig, also.
Gut, wir sollten noch mal eine Umfrage unter unseren Zuhörern stellen, ob sie einen noch so einen ganz großen Moment haben, den wir mit einem Wein besetzen sollten. Und dann setzen wir eine Überlebenskiste auf. Also quasi Wein und Weltfrieden, der Wein für alle Lebenslagen.
Mhm.
Du folgst meinem Business-Case-Gedanken nicht.
Aber das gibt's, also es gibt's ja nicht nur beim Wein, es gibt's ja auch in der Musik, oder? Dass ich, wenn ich eine Hochzeit habe und ich lege dann traurige und tränenbringende Musik auf, dann ist die Hochzeit ja am Arsch. Also von dem her ist ja eigentlich ein Wein nur eine Adaption aus allen... aus allen Sinnes wahrnehmenden Elementen. Also wenn ich da in diesem Hochzeitssaal schwarze, dunkle Bilder hängen habe, vielleicht lacht einer, aber vielleicht auch nicht.
Ja, also Musik ist stark. Ja, oder das Kleidung, ist ein sehr starkes Instrument, um Stimmung zu erzeugen. Der Wein, aber ich finde unsere die Ideen, welcher Wein passt zu welcher Stimmung, finde ich schon relativ gut. Und da, wenn man da so eine Ziel sich jetzt so zum Weinschrank in den Weinkeller oder einfach nur zum Kühlschrank gehen kann, dann ist das doch da haben wir geholfen. Also wenn man nur einem hilft, dann ist doch viel getan.
Durchaus. Finde ich,
so, find in welcher ich Wein ist denn der perfekte Wein, um nach einem gelungenen Podcast, an einem gelungenen Podcast-Aufzeichnung zufrieden in den Nachmittag zu stolpern?
Wahrscheinlich einer, der einen noch so ein bisschen weiter sinnieren lässt, gerne irgendwas so von alten, da fällt mir ein Thekenwissen. Rubrik Thekenwissen, alte Reben. Weißt du, was alte Reben sind? Oder weißt du, kannst du dir vorstellen,
Reben. Also
was...
sind halt keine jungen Reben, sind halt alte Reben.
da kommt der Journalist aus dir wieder hervor, der wirklich auch Tiefe vermittelt. Das ist
so eine Klugscheißer-Note.
Ja, genau, das kannst du wirklich auch sehr, sehr gut. Also da
bin ich auch überzeugt von.
Was der älteste Rebstock ist? Hast du da eine Vorstellung?
Der älteste, der auch noch an den noch was dranhängt, meinst du jetzt?
Der noch lebt, also der irgendein Grün emporbringt.
Also ich weiß, dass es so teilweise Weine gibt von alten Reben, da reden wir so von 60 Jahren, 70 Jahren, vielleicht sogar 80. Also jetzt, wenn du nach der allerältesten fragst, keine Ahnung, dann irgendwie 100, wenn da noch irgendwie eine Rosine dran hängt. Das wäre so meine...
Also grundsätzlich steht ja manchmal auf den Flaschen, steht Old Wines oder Vivigne oder steht alte Reben. Und das ist teilweise geregelt, wann das draufstehen soll, teilweise nicht geregelt, so als so ein bisschen als Hilfestellung gilt, dass man ab 25 Jahre von alten Reben redet. Also so ein Rebstock durchläuft ein ähnliches Leben wie wir Menschen. Also es gibt eine kindliche Phase bei den Rebstöcken von 0 bis 4 Jahren. Ab dem zweiten, dritten, vierten Jahr fangen sie an, so mehr oder weniger zu erbringen. Das erste Mal, wenn die Trauben gelesen werden, werden die manchmal auch singulär ausgebaut. Das nennt man dann den Jungfernwein. Also es war der erste Ertrag von einem Rebstock oder von einer Parzelle. Und dann fängt der Rebstock Jahr für Jahr an zu produzieren. Die Höchstphase hat er eigentlich zwischen dem 8. und dem 15. Lebensjahr. Also wo man sagt, Qualität und Menge stehen in einer akzeptablen Menge oder Relation. Und dann fängt er an, dann irgendwann abzubauen. Also wenn man dann irgendwann so dein Alter erreicht, analog zum Menschenleben, dann fängt man an abzubauen. Die Qualität ist durchweg gegeben, aber
Silvio, ich möchte an der Stelle auch für alle Mittagessen einarbeiten, dass du älter bist, ne? Der Ältere von uns beiden. Ja,
Dankeschön.
Ja. Also das Messer hast du dir gerade selbst Rebstock in den
gesteckt. Ja, ich weiß, ich merke es. Ich versuche da einfach so ein bisschen drüber zu spielen. Irgendwann kommt er dann in eine gewisse Reife, in ein gewisses Alter. Das Alter ist dann so, ab 15 Jahren wird es fast unrentabel, den weiter leben zu lassen. Dann werden die oft gerodet. Ab dem 20. Jahr denkt man das zweite Mal drüber nach. Und dann ab 25 Jahren ist der Ertrag relativ gering, aber eben die Qualität, wie beim etwas älteren Menschen, ist eben umso erfahrener, umso tiefsinniger. Die alten Reben sind auch weniger anfällig für Wetterkapriolen, für unterschiedliche Jahrgänge. Die Wurzeln tiefer als bei jungen Anlagen. Und dann, es gibt teilweise im Rhonetal, teilweise an der Mosel, Rebanlagen, die sind 60, 70, 80, 100 Jahre alt. Und dann ist es eigentlich mehr Überlebenstraining beziehungsweise purer Luxus. Die Erträge, die normalerweise im hochqualitativen Weinbau bei 40 bis 60 Hektoliter liegen, sind dann teilweise bei 10 Hektoliter zu finden oder bei 7, 8 Hektoliter. Also ist purer Luxus. Aber die Qualität ist dann eine ganz, ganz außergewöhnliche. Richtig alte Anlagen haben teilweise 150 Jahre alte Rebanlagen. Der älteste Weinberg, der noch trägt, liegt in Maribor in Slowenien. Der älteste Rebstock ist in der Einzellage Kloster Disibodenberg im ehemaligen Weingradnitz in Odenheim in der Nahe. Und man vermutet, um die 500 Jahre. Rebe ist Orlean.
Und da hängt noch eine Traube dran. Oder
das weiß ich nicht, ob da noch was dran hängt. Das kann ich dir nicht sagen.
Und da war ich doch mit meiner groben Schätzung, so 60 bis 100, das war gar nicht so schlecht.
Super. Oder? Also du bist ja der Schätzking schlechthin.
Das höre ich immer wieder ja von dir. Ja. Aber auch
ich sag's viel zu selten. Ja. Schnell noch eine Podcast-Empfehlung für heute.
Es gibt eine Sache, die da habe ich schon oft geworben, aber ich würde heute gerne die Nachrichtenformate, also dieses, wir leben ja nicht mehr so wie vor, logischerweise, wie vor 10, 20, 30 Jahren und gerade wir, die wir auch inzwischen selber Podcasts in irgendeiner Art und Weise zustande bringen, das ist ja alles nicht mehr linear. Also ich mache jetzt nicht automatisch um 15 Uhr oder um 9 Uhr das Radio an, um noch Nachrichten zu hören, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, das dann zu hören, wenn es irgendwie für mich gerade funktioniert, dann ist das super. Und ich höre relativ viel die Tagesschau in 100 Sekunden und auch die Deutschlandfunk-Nachrichten. Bin dann eben nicht in der Lage, die Morgennachrichten zu hören, höre es dann irgendwie am Mittag. Und ich finde es immer wieder Hammer, dass wir solche ja auch kostenfreien Angebote haben in der deutschen Medienlandschaft. Und wer sich cool, richtig journalistisch sauber informieren will, da ist die Tagesschau 100 Sekunden, das ist, wie der Name schon sagt, 100 Sekunden. Da weiß man nach einer Minute 40, worum es grob geht. Und wenn man es ein bisschen ausführlicher haben will, Deutschlandfunk-Nachrichten, das ist was, da würde ich empfehlen, würde ich für werben.
bin ich ganz, ganz doll bei dir und sehe es genauso. Also früher undenkbar, dass man sagt, ah Mann, man kann jegliche Nachrichten zu jeder Zeit abrufen. Ich finde, da muss man sich so ein bisschen auch vor schützen, dass man nicht ständig irgendwelche Ticker laufen hat und sich da nervös macht. Aber
ja, was ich dabei so ein bisschen schade finde. Podcast konzentriert, konzertant informieren. Ja. Und man muss nicht jede halbe Wendung, die es in irgendeinem Fall neu gibt, irgendwie nochmal. Und dann versucht natürlich auch jeder NTV, wie sie alle heißen, irgendwie die Schlagzeile noch ein bisschen griffiger zu machen. Das macht einen, da hast du völlig recht, irgendwie nervös. Ich muss allerdings eine kleine Korrektur noch einarbeiten, bevor es böse Nachrichten gibt. Natürlich ist Deutschlandfunk Tagesschau nicht ganz kostenlos. Wir zahlen dafür Gebührengelder. Und ich möchte quasi im Umkehrschluss dafür werben, dass das ein gut investierter Obolus in sauberen Journalismus ist. Das noch als Nachtrag.
Gehe ich also total mit konform. Ich finde es dennoch ein bisschen schade, dass dieses eigentlich fast rituelle 20 Uhr Nachrichten oder Tagesschau zu schauen, dabei so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das hat immer sowas von eben doch Tagesstrukturen oder mit Tagesstrukturen. Ist das eigentlich noch so populär, die Tagesschau? Weißt du,
doch, die Tagesschau um 8 oder die TS um 8, wie man so schon sagt, das ist schon noch eine Instanz, ja. Wir reden da wirklich von vielen Millionen Zuschauern jeden Abend. Ich versuche es tatsächlich immer noch so ein bisschen als Anker im Tag. Allerdings passt das mit dem Rhythmus meiner Kinder auf gar keinen Fall. Also um 8 bin ich meistens mit Büchern zugange oder irgendwelchen Baderitualen. Aber es gelingt mir seit vielen Jahren nicht, regelmäßig die Tagesschau um 8 anzugucken. Manchmal doch, und dann bin ich sehr froh, um mich dann wieder so ein bisschen autonom zu fühlen.
Meine Podcast-Empfehlung hat auch mit Wissen zu tun, ist die Guild of Sommeliers, ein Wine-Podcast, auch wieder aus dem Englischsprachigen. Und wenn man ein Wissensthema intensiv bearbeitet, akustisch dargeboten haben möchte, das klingt doof, aber ist egal. Also wenn man ein Wissensthema von jemandem aufgearbeitet, greifbar präsentiert bekommen möchte, dann geht auf Sommeliers, ich würde das in den Shownotes auch mit aufnehmen, dass man da gezielt nachsuchen kann. Und die haben teilweise sehr, sehr gute Themen, sehr gut dargestellt, sehr gut aufgearbeitet, mit sehr guten Gästen. Das, was ich ein bisschen schade finde, und da möchte ich dir meinen großen Dank aussprechen, ist, dass die Tonqualität dort manchmal nicht so ideal ist. Und es ist dann schon anstrengend, wenn du einen Podcast dann irgendwie hören musst. Und das lief dann über 5 Telefonleitungen. Und wir hatten das ja selber mit unseren Gästen, die wir hier hatten, wo es dann leidlich war, nach einer halben Minute da irgendwie noch zuzuhören.
Das ist dann einfach man die Lust dran.
Also das finde ich schade. Und Form ja, hilft. Und da warst du ja von Anfang an extremst engagiert, dass wir eine gute Qualität letztlich dabei, also beim Tongefühl haben. Und daher ja, nochmal riesen
Dank. Ich habe erst im Nachhinein. Man sitzt ja kaum noch zusammen, ja. Also die meisten Podcast-Produktionen sind ja irgendwie remote-mäßig. Einer sitzt da, der andere sitzt da. Diese gute alte Studiosituation gibt's ja kaum noch. Alle haben zu tun oder durch Corona bedingt zurzeit ist es nicht möglich, A zu reisen, B in einem Raum zu sitzen. Und dafür finde ich das, ein guter Ton sollte irgendwie erstrebenswert sein. Aber von wegen Gäste, auch wir werden versuchen, dieses Jahr, das ist auch ein Novum, haben wir vor, noch hier und da mal Gäste einzuladen, die dann mit uns, die einen sinnvollen Beitrag leisten können, sollen, wollen, dürfen. Mhm.
Wenn es da Wünsche gibt, gerne.
Wen sollen wir einladen? Ist jetzt die große Frage. Also wir haben da den einen oder anderen Namen im Sinne, aber wenn euch, liebe Zuhörer, jemand einfällt, der uns gut tut oder das mal gut tun würde, mit dem zu reden, dann los, schreibt's in die Kommentare. Wir sind da offen für alles. Oder Lea, oder nicht?
Bin ich voll dabei. Also da sowohl, wenn es eigene Wünsche gibt, wenn jemand sagt, hey, der passt doch zu euch und sei es der weintrinkende Postmann an der Ecke, dann bitte unbedingt um einen Hinweis, um eine Namensnennung, um einen Gedanken. Also gerade für Gedanken auch und zu den Themen, Gedanken, Wünsche, sowohl aus Lars seiner großen bunten Welt, als eben auch aus meiner kleinen flüssigen Welt, dann bitte immer her damit und nochmal ein riesen Dankeschön fürs Abonnieren, fürs Folgen, fürs Bewerten, fürs Kommentieren, für die vielen lieben Nachrichten, für das Feedback, sowohl persönlich als auch in elektronischer Postform. Freut uns sehr und vielen, vielen Dank dafür.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal und wir basteln noch an unserer Stimmungskiste. Die müssen wir zum Marktreifer bringen. Also, bis später.
Ich bring mich erstmal in Stimmung. Bis dann. Prost. Bis dann. Tschüss.